Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Wir sind ganz schnell zur Folge 305 gekommen, nachdem wir die 300 hinter uns gebracht haben. Das war schon ein bisschen schwierig, das Ganze, weil zeitlich so einiges durcheinander geraten war. Aber dennoch haben wir die 3 Stunden und 20 Minuten, ich glaube, so lang war die Sendung, dann doch hingekriegt. Und jetzt im neuen Jahr, ich habe da so ein kleines Problem. Vielleicht kann mir da die Leute gleich helfen, die noch in der Leitung sind.
Aha, dann begrüße ich erstmal alle, die hier immer noch zuhören. Und dann, bevor ich auf die Problemlösung komme, oder sollte ich versuchen, jemanden zu finden, der an meiner Stelle das macht? Ist da noch jemand?
Ach, hier ist noch einer. Der Heinz Schmitz ist hier. Herzlich willkommen, alle, die zuhören. Und ich kann ja ich hätte da eine Lösung, da brauche ich bloß noch ein Problem für.
Ah ja, das Problem kommt jetzt, nachdem ich auch alle begrüßt habe, die uns hören. Das hatte ich, glaube ich, eben vergessen gehabt. Ich muss ab und zu in Köln zur Universität, und zwar zur Universitätsklinik fahren und bringe dort die Frau hin und die wird dort neu verbunden und dann nehme ich sie wieder mit. Das ist ein kurzer Aufenthalt und ich stehe mit dem Auto, stehe ich auf dem Hof vor dem Krankenhaus. Der Hof ist mit einer Zufahrtsschleuse ausgestattet. Das heißt, es kostet dort die erste halbe Stunde kostenlos und danach jede angefangene Stunde 2 €. Das ist ja nichts Besonderes, wenn sowas ist. Nur ich fahre dahin, lade die Frau aus, sie geht dann auf die Station und kommt dann irgendwann wieder. Und ich dachte am Anfang, bis um 11:15 bist du reingefahren, halbe Stunde darfst du dort parken, 11:15 musst du wieder draußen sein. Und das passte auch ganz gut. Die Frau kam zurück, stieg ein und ich fuhr jetzt raus. Steckte diesen Parkschein da rein und da ging leider die Schranke nicht auf. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Hinter mir standen schon Autos.
Gesichtserkennung.
Ja, hinter mir standen schon Autos. Die hupten, die sagten, also als ob ich der letzte Idiot wäre. Und die mussten dann alle wieder zurückfahren. Ich musste zurückfahren. Und ich musste mit meinem Parkschein da, musste ich zum Automaten gehen, musste 2 € reinschmeißen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt passiert? Wieso? Das war doch gerade eine halbe Stunde. Und dann habe ich mal drauf geguckt, was da drauf gedruckt war. Und da gab es eine Differenz. Die Differenz lautete 4 Minuten und 51 Sekunden. Und zwar die Parkhausuhr ging vor. Und jetzt frage ich mich, das ist doch etwas, ich habe gelernt, alles das, was mit Geld verbunden ist, muss irgendwie genau sein. Und dann ist mir das nochmal passiert, da war ich allerdings dann selbst dran schuld, aber ich habe jetzt, nachdem ich das jetzt besser mache und ich eben diese 4 Minuten 51 mit einberechne, an die Universität geschrieben und fand niemanden, der fürs Parkhaus zuständig ist. Dann habe ich an den Dekan geschrieben von der Universität. Dann habe ich an die Klinik geschrieben von der Universität. Und ich habe bisher noch keine Antwort gekriegt. Ich meine nämlich, dass das nicht rechtens ist, dass eine Uhr so falsch gehen darf. Was meint ihr dazu?
Also erstes würde ich mal auf den Parkschein gucken und würde mal gucken, wer der Betreiber ist. Das muss ja da irgendwo draufstehen. Und der ist zuständig. Und sonst kannst du auch noch einen Papst anschreiben. Also das in der Welt rumschreiben bringt gar nichts. Betreiber rausfinden, klar. Zweitens, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Uhrzeit in irgendeiner Art rechtlich relevant ist. In allen möglichen Läden finde ich auf dem Kassenzettel die Uhrzeit. Teilweise falsch, teilweise sogar das Datum falsch. Deswegen muss ich dennoch meine Wurst oder mein Brötchen oder sonst was bezahlen und kann nicht sagen, hör mal, ich habe ein Recht, das hat mit Geld zu tun und da steht jetzt die Uhrzeit drauf und jetzt kriegt ihr kein Geld dafür. Wenn du reinfährst, du zahlst ja für eine gewisse Zeit und hast nicht einen Anspruch von 12:22:17 bis 13:52:19 da zu parken. Dann müsste man die Uhren irgendwo sinken. Wo steht denn das?
Da steht eine halbe Stunde und das ist eben.
Ja, Moment. Ja. Das ist eben der Unterschied. Du hast für eine gewisse Zeit hast du ein Recht erkauft oder frei. und danach nicht mehr. Aber es steht ja nicht da von der und der Uhrzeit bis der und der Uhrzeit, sondern es steht ja nur eine Zeitdauer da. Und guckst du auf deine Uhr.
Aber wenn die Uhrzeit so falsch ist, dass sie, meinetwegen nehmen wir jetzt an, ich würde um 23.50 Uhr da reinfahren, und oder nee, die halbe Stunde um 23.30 Uhr reinfahren und komme dann schon mit dem nächsten Tagstempel da raus und will das als Quittung einreichen, kann man mir sagen, was hast du dann am nächsten Tag da gemacht?
Ja, kein Mensch wird dir wegen 4 Minuten vom Finanzamt sagen, was hast du denn am nächsten Tag das gemacht. Das ist, finde ich, überzogen. Herr Schmitz, du wolltest das Problem lösen.
Dafür habe ich keine. Wenn meine Uhr falsch geht, wenn meine Uhr falsch geht, dann ist das nicht justiziabel.
Ja.
Und die, was in den Parkhäusern passiert, ist im Prinzip ein Prinzip Eieruhr.
Ja.
Zwischen Ein- und Ausfahrt darf eine bestimmte Zeit liegen. Und nimm dir eine Eieruhr mit, dreh die auf eine halbe Stunde, wenn die klingelt, musst du raus.
Das finde ich eine gute Idee. Ja, das ist die Problemlösung.
Die Eieruhr.
Ja, nimm doch so eine Sanduhr oder so etwas. Die kannst du aufs Armaturenbrett stellen, wenn du reinfährst. So eine Halbstunden-Sanduhr gibt es mit Sicherheit. So.
Kann man die Eichen irgendwie die 30 Minuten da?
Oh, jetzt fängt der wieder Sanduhr mit Eichen an. Was meinst du eigentlich mit Eichen? Kleine Eier?
Nein, nicht kleine Eichen. Kleine Eichen auch nicht. Auch keine kleinen Eichen. Aber also ihr nehmt mir ja den Glauben an die Gerechtigkeit.
Im Umkehrschluss würde das doch bedeuten, dass jeder Mensch verpflichtet wäre, wirklich die absolut genaue Uhrzeit mit sich herumzutragen. Ich trage keine Armbanduhr mit mir herum und ich laufe des Öfteren auch ohne Telefon herum. So, und ich habe manchmal das Problem, wenn ich irgendwo parke und da steht von 12 bis 17 Uhr oder irgendwas anderes, da muss ich überlegen, wie spät haben wir es denn jetzt so ungefähr? Es gibt doch keine Verpflichtung, dass du die sekundengenaue Uhrzeit mit dir herumträgst. Das wäre doch
ich habe sie doppelt bei mir.
Ja, du bist ja der Gute. Das ist doch schön und toll. Aber die Verpflichtung fehlt. Und wenn die Verpflichtung nicht da ist, dann kannst du auf der anderen Seite auch nicht sagen, jetzt erwarte ich von dem Betreiber, dass der das so genau macht. Also ich sehe das nicht. Reg dich doch nicht auf. Hol dir
die. Wie ist es denn bei der Bahn? Können die auch die Uhrzeit einfach 30 Minuten vorstellen?
Ja, das hat ja die Dings ja nicht gemacht, das Parkhaus. Es geht ja nicht um 30 Minuten.
Nein, 4:51 geht die Uhr falsch. Ende, aus.
Ja.
Geht falsch, das kann ich nachweisen.
Ja.
So, und wenn die Bahn jetzt 4:51 vorgeht.
Weiß ich nicht.
Alle Leute kommen zu spät.
Weiß ich nicht. Ist ja sicherlich in irgendeiner Art auch ein Sonderfall oder sowas. Aber ich sehe oft in der Stadt irgendwo Uhren, die nicht die genaue Zeit haben.
Moment, langsam. Bahn gibt ihre Fahrzeiten in einer absoluten Zeit an.
Mhm.
Also die Parkhäuser geben ihre Zeiten in Verweildauer an.
Mhm. Oh, das will ich mal gucken. Da kann mir da keiner helfen irgendwie. Also ich meine, ich würde das ganz schon realistisch sehen.
Wir rufen die Gemeinde zur Hilfe auf. Helft bitte Wolfgang Back aus diesem Dilemma heraus. Aber bitte schickt nicht jeder eine Sanduhr für ihn. So groß ist das Auto nicht. Er hat nur ein Smart.
Ja, also das ist eine gute Idee. Das ist auch sehr, sehr philosophisch gedacht jetzt. Also ich leide unter diesem, unter diesem Uhrenzwang. Ich habe eine genaue Uhr und das Parkhaus soll keine haben. Das darf da wohl nicht wahr sein. Dann schenke ich denen vielleicht eine.
Ja, dein Leidensdruck wird bestimmt von der Gemeinschaft gemindert werden. Ich habe ja auch einen Leidensdruck.
Oh, hört mich doch an. Mein Sehen
ist. Ich habe immer noch ein langsames Internet, obwohl mir 1&1 das vergangenes Jahr versprochen hat, dass das schneller wird. Innerhalb von 24 Stunden sollte das ja passieren. Ich habe mich ja schon darüber ausgelassen, dass man als Bestandskunde da keine Informationen bekommt, mehr Geld bezahlen muss und langsameren Zugang hat. Aber nach 24 Stunden war nichts. Gut, dann kam ein Wochenende, habe ich gedacht, ja, vielleicht schlafen die am Wochenende auch gern länger. War auch nicht. Samstag nicht, Sonntag nicht, Montag nicht. Dienstag habe ich da mal angerufen, habe gesagt, hör mal, ihr habt mir vergangene Woche versprochen, so und so. Und wir haben dann Vertrag aufgezeichnet irgendwie.
Was?
Ja, das ist ja bearbeitet. Das ist bei uns in der Arbeit. Sie bekommen ja Bescheid. Ich sage, Kinder, ihr sagt mir vergangene Woche Donnerstag, 24 Stunden, heute ist Dienstag. Jetzt sagt mir doch nicht, ihr bekommt Bescheid. Ich möchte jetzt konkret wissen, was ist Sache.
Ja. Die haben vielleicht auch so eine Parkhausuhr.
Genau.
Ja.
Da müsste man nun erstmal nachfragen. Die Nachfrage hat circa 5 Minuten gedauert. Und dann wurde mir gesagt.
4:51 wahrscheinlich.
Oder? Dann wurde mir gesagt, also, das geht nicht. Wir haben Antwort von der Telekom, das ist bei Ihnen nicht möglich. Ich sage, und warum sagt mir das keiner? Ja, daraufhin bekam ich dann keine Antwort. Ich sage so, okay, ganz konkret. Das ist bei mir nicht möglich. Die Telekom sagt mir, es ist möglich. Ihr sagt mir, es ist möglich. Und jetzt muss ich nach Tagen nachfragen. Und er sagt mir, es ist nicht möglich. Ich sage, damit ist der Vertrag hinfällig, den wir da geschlossen haben. Da ging es nämlich um eine Verlängerung des Vertrages um 24 Monate. Und da sagte mir die nette junge Dame, nein, das müsste ich dann schriftlich machen. Ich sage, Kinders, ihr habt doch wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Grundlage des Vertrages war ein schnelleres Internet. Jetzt sagt ihr mir, nachdem ich gedrängelt habe und nachgefragt habe und nicht aus euch selbst heraus, nee, es ist nicht möglich, aber der Vertrag besteht trotzdem. Ich sage, glaube ich nicht. Ja, das müssen sie schriftlich machen. Ich sage, ihr könnt mich mal gern haben. Damit war die Sache für mich erledigt. Möchte hier nur mal aufzeigen, dass hier ganz merkwürdige Sachen hängen. Das hänge ich jetzt nicht an 1 und 1 auf, sondern allgemein. Ich kann im Internet mündlich Verträge schließen, fernmündlich. Wenn ich die kündigen will, verlangen alle diese Leute, das ist so eine Art für mich Verhinderung, hoffentlich ist er zu faul, was zu schreiben, dass ich das schriftlich mache. Hier muss der Gesetzgeber unbedingt handeln, finde ich. Alles, was ich mündlich abschließe, muss ich auch mündlich kündigen können. Und der Nachweis muss bei dem Geschäftspartner liegen, nicht bei mir als armen Endverbraucher. Das ist meine ganz klare Forderung. Das ist mir schon öfter aufgefallen.
Ist das denn so?
Ja, das ist so, definitiv. Du kannst alles Mögliche mündlich machen und hinterher sollst du schriftlich kündigen. Ganz kurz noch eine andere Geschichte.
Jetzt erzähl doch mal, um welche Werte es da überhaupt geht. Ein Megabit, 10 Megabit, 100 Megabit?
Ein Megabit, also ich habe 864 Kilobit und man hat mir 2 Megabit versprochen gehabt und hat dann hinterher gesagt, Edge geht nicht. Ich hatte die Auskunft ja vorher von der Telekom bekommen und hatte ja auch mit denen gesprochen. Und die haben dann gesagt, sollen wir denn und die Rückübertragung von 1 und 1 hier zu uns und bla bla. Ich habe gesagt, nee, ich möchte das ganze Zeug, was ich mir da erzählt habe, erstmal schriftlich haben und dann entscheide ich. Ja, da muss ich einen Vertrag anlegen. Ich habe gesagt, Kinder, ganz klare Aussage von meiner Seite. Ich habe hier keinen Vertrag abgeschlossen. Ich will keinen abschließen und ich werde keinen abschließen. Erst will ich es wissen. Ja, aber ich muss einen anlegen. Ich sage, ich habe keinen. Gut, nach 5 Tagen etwa bekam ich dann plötzlich einen Antrag zur Rückübertragung meines Telefonanschlusses, der seit ewigen Zeiten bei der Telekom ist, dummerweise vielleicht, auf die Telekom mit dem Internet und höherer Geschwindigkeit hat es nichts zu tun. So viel zur Qualität, was bei der Telekom läuft. Also besser sind sie auf keinen Fall.
Ja, was hast du denn jetzt?
Nichts, es hat sich nichts geändert, außer dass ich jetzt billiger zu der gleichen langsamen Geschwindigkeit des Internet komme. Ja, statt 17 Euro irgendwas, 14 Euro irgendwas.
Ja, und jetzt hast du einen Upload von 100 Kilobit.
Upload von, irgendwo in der Größenordnung, ja, 160 offiziell, aber.
Ach du lieber Gott. Und jetzt muss man mal dazu sagen, dass wir alle diese Files, diese WAV-Files, die sind ja kräftig, die Sachen, das sind ja wirklich ein paar Megabyte, die so in 30-Minuten-Sendung sind, um die 150 Megabyte in WAV-Mono. Und das alles müssen wir eben hochschicken.
Ich habe die Folge 300, die Folge 300 hat 6 Stunden gedauert, der Upload.
Ach du liebe Zeit. Ja. Ach du, ja? Geht es dann nicht besser, wenn du da UMTS machst?
Im Prinzip ja. Nur UMTS hat einmal eine Volumenbegrenzung von 10 Gigabyte. Wenn ich da drüber gehe, dann werde ich da gedrosselt auf zu Fuß mit 2 Krücken. Und das ist die eine Geschichte. Und die andere, ich muss ja auch von außen auf meine Rechner zugreifen können. Und bei LTE kann ich es nicht, weil ich dort keine IP-Adresse habe, die ich dann über DynDNS oder ähnliche Dienste eintragen lassen kann, dass ich darüber dann zugreife. Das geht nicht mehr. Wenn ich also von außen nicht mehr an meine Rechner rankomme, dann ist das für mich ein krankes Pferd. Und wenn ich einen schnellen Zugang habe und der wird aber mengenmäßig gedeckelt und ich müsste in der nächsten Stufe für einen schnellen Zugang um die nächste Menge über 50 Euro im Monat zahlen, da bin ich wirklich nicht bereit dazu. Das geht einfach nicht.
Wir müssen, also, ich muss eben unterbrechen, langsam. Ja, wir haben hier zwei Sachen durcheinander geworfen, UMTS und LTE.
Nee, ich habe nicht von UMTS gesprochen, das wäre ein Thema, das käme
Wolfgang, noch. Wolfgang Back hat nach UMTS gefragt und hat für LTE geantwortet. Ach so. Das sollte man vielleicht einfach nur klarstellen.
Oh, Entschuldigung, ja, Vorgespräch hat der Wolfgang Back mir gesagt, er wollte über LTE sprechen.
Das wäre danach gekommen.
Habe ich gar nicht zugehört. Also bei UMTS ist es was anderes. Bei einigen Providern ist es so, da kann ich gegen einen geringen Obolus eine IP-Adresse bekommen. Das geht noch. Ich weiß nicht, ob überall und wie auch immer, aber UMTS, hier bei mir die nächste Ortschaft, die schlafen immer noch. Da ist zwar nach den Plänen und nach den Informationen im Internet ein Sender aufgebaut für UMTS, aber der ist noch nicht in Betrieb. Und die weiter weg sind, da müsste ich illegalerweise mit einer Dachantenne und einer Leitung zu meinem Telefönchen oder wo auch immer hin, dann mit Antennengewinn arbeiten und so. Da habe ich nicht den Bock drauf.
Ja. So, und das LTE ist eben das Problem, dass sie keine IP-Adresse liefern.
Ja.
Könntest du denn LTE haben an deiner Stelle?
Mit einer Außenantenne, ja. Die muss ich allerdings dann auch selbst zahlen. Gut, aber das wäre kein Thema. Also ich theoretisch mit Außenantenne könnte ich LTE haben. Nur ich brauche Verfügbarkeit für meinen Server, für meinen Arbeitsplatzrechner und für noch einen anderen Rechner, für Buchhaltung und ähnliche Sachen und noch ein paar für Experimente und sonst was. Ich muss also das irgendwo ins Netz einspeisen. Das ist auch so ein bisschen das Problem mit UMTS.
Das haben bestimmt auch andere Leute, oder?
Das haben wahrscheinlich viele Leute, die von außen auf ihre Daten zugreifen wollen.
Und die auf dem Land wohnen und es anders nicht geht.
Ja, das sind dann wahrscheinlich die Kunden, die solche Angebote für die Privatwolke gern in Kauf nehmen.
Ja, gut, in die Privatwolke rein und raus musst du ja auch kommen. Und wenn du langsame Leitung hast und willst deine Daten in deine Wolke reinladen, hast du genau das gleiche Problem, das du heute hast.
Gut, aber ich
hast.
Könnte meinen Terminkalender theoretisch da drin pflegen oder so. Ja? Aber naja.
Gut.
Gut oder nicht gut? Nee, ich finde es einfach nicht gut, was da passiert.
Ich glaube, dass der Heinz jetzt mit einem 3D-Tiefensensor anfangen will.
Jetzt hast du mir den Gag weggenommen.
Ah, mach ihn, den Gag.
Nein, das ist jetzt vorbei. Ich wollte über 3D reden. Wir haben ja schon öfter in der Fernsehsendung schon mal 3D gezeigt. Moderne Kinofilme werden heute teilweise in 3D produziert. Das ist allerdings sehr, sehr aufwendig und ein, wie Wolfgang Rudolph immer sagt, an sich ein 2,5D-Verfahren, weil es ja nur in eine Achse geht. Also nur die Rechts-Links-Bild, wenn man zwei Kameras hat. Die müssen allerdings sehr, sehr sorgfältig aufeinander ausgerichtet werden. Sonst hat man versetzte Bilder und das bedeutet dann im Prinzip nur Kopfschmerzen. Oder man muss sie digital sehr, sehr stark nachbearbeiten.
Oder man muss ein Auge zumachen.
Dann sieht man besonders gut 3D. Ja. Die Forscher an der Universität.
Ich verstehe gar nicht, warum ihr darüber lacht. Ich sehe immer wieder Werbung im Fernsehen. Da halten sich irgendwelche merkwürdigen Leute ein Auge zu und sagen, sie sehen damit besser. So, und wenn ich das sage.
Mit dem zweiten.
Mit dem zweiten Auge. Das erste halten sie sich zu und mit dem zweiten Auge sehen sie besser. Und wenn ich das sage, dann lacht ihr darüber. Das verstehe ich aber jetzt nicht.
Dann habe ich das falsch interpretiert. Ich dachte, die braucht das zweite Auge, um mal nach innen zu gucken.
Ach ja.
Darf ich jetzt weiterreden?
Ach, lass uns blödeln.
Die Forscher der Universität Kiel haben über diese 2D-Verfahren mal nachgesagt und haben gesagt, es geht da an sich viel einfacher. Die nehmen nur eine Kamera und machen trotzdem ein 3D-Bild. Nicht mit den Lichtfeldkameras, die wir schon mal in der Fernsehsendung hatten.
Und die jetzt in den Markt kommen als...
die kommen jetzt als...
mit einer geringen Auflösung.
Zu erschwingbaren Preis. Ja, aber das ist der erste Schritt. Ja. Nein, die machen was anderes. Die machen eine Tiefenkamera parallel. Ein Tiefensensor parallel. Tiefensensoren sind nicht neu. Die ersten sind mir untergekommen so 2002, 2003. Die Firma hieß Canesta. Die haben ein Keyboard gebaut, ein Projektionskeyboard. Das gibt es heute noch von Celluron. Das kostet ungefähr 180 Euro. Das kann man neben das Handy stellen und kann dann eine Tastatur auf die Tischplatte projizieren lassen. Und wenn man die berührt oder wenn man die Abbild einer Taste berührt, dann wird die ausgelöst. Wie das geht, da ist auch ein Tiefensensor hinter. Das heißt, es gibt ein gleichmäßiges, unsichtbares Laserlicht. Und wenn man jetzt an einem Punkt das unterbricht, dann wird ja da reflektiert. Und diese Zeit misst der Sensor, dieser Tiefensensor. Da gibt es also auch ganze Kameras, die messen also nur die Tiefe. Die werden in der Industrie sehr viel eingesetzt, um Geometrien zu überprüfen. Also wie gesagt, 2002 gab es den ersten Sensor, der mir untergekommen ist, mit der Tastatur, die übrigens nicht sehr praktisch ist, weil man kein haptisches Feedback hat. Aber man kann eben sehr kompakt Keyboards bauen. Die Idee steht immer noch im Raum, so einen Sensor mit einem kleinen Laser in Handys einzubauen oder irgendwann mal in Tablet-PCs einzubauen und hätte dann vernünftige Eingabeflächen. Denn diese kleinen Mini-Tasten auf den Mini-Handys, die sind für so dicke Finger, wie ich sage, nicht so wirklich zu gebrauchen. Gut, mit so einer Tiefenkamera kann ich also ein Profil erstellen durch die Reflexionen, durch die Laufzeiten, die gemessen werden. Wenn ich das jetzt mit einer intelligenten Software mit dem Videobild verknüpfe, habe ich ja die 3D-Informationen. Ich baue mir also im Prinzip eine Skulptur und projiziere auf diese Skulptur das Video und kann dann daraus natürlich ganz schnell, ganz einfach wieder 3D die beiden Bilder, die ich denn für die beiden Augen brauche, berechnen.
Ich hätte da mal eine Frage.
Ja.
Wieso habe ich denn dann die 3D-Informationen, wenn ich da mit einem Laser, das ist ja eine punktförmige Lichtquelle.
Nein, das ist eine Laserfläche ist das.
Eine Fläche ist das.
Also der wird gescannt, der Laser, über eine Fläche gescannt, sodass du eine ausgeleuchtete Fläche hast und die Reflexionen werden von einem Sensorfeld aufgenommen.
Ah, gut, okay. Also letztendlich habe ich viele Laserstrahlen und viele Laserstrahlenempfänger.
Ja.
Und habe dann auch viele horizontal versetzte Tiefeninformationen und wahrscheinlich auch vertikal versetzte.
Wieso versetzte?
Ich muss von mindestens zwei Punkten aus etwas sehen, um einen Stereoeffekt zu erreichen.
Nein, du bist ja erstmal im Raum. Du bist ja erstmal im Raum, du hast ja die Tiefe.
Also ich verstehe gar nichts mehr.
Was du nicht siehst, was du natürlich nicht siehst, sind die Sachen, die verdeckt sind. Aber an sich, ich habe das mal selber von mir machen lassen, so ein Bild. Das sieht ganz interessant aus. Es ist also auch nur eine Kamera von vorne hat mich aufgenommen und es wurde dieser Tiefensensor eingesetzt parallel. Und daraus ist dann mein Gesicht entstanden. Und zwar wurde das Bild, das Videobild, als Textur auf dieses Modell gelegt, auf diesen Körper gelegt. Ja. Und ich kann dann meinen Kopf oder zumindest das Gesicht in dem Falle hin und her drehen auf dem Bildschirm und sehe auch die Seiten noch ein bisschen. Denn Wissen zeigen die Seiten auch. Die Software, die dahinter steht, muss natürlich relativ intelligent sein. Ist aber weniger Arbeit, sagen die Kieler Forscher, als wenn ich mit zwei Bildern rumhantieren muss und die vernünftig abstimmen muss. Man kann auch, wenn man diese Informationen hat, den 3D-Effekt, den Tiefeneffekt anders einstellen. Wir kennen es ja heute, oder vielleicht wissen es nicht alle, diese 3D-Übertragung von Fußballspielen, die ja im Kabelfernsehen oder in den Satelliten, in den Pay-TV-Kanälen angeboten werden, sind relativ aufwendig zu machen. Die beiden Kameras müssen also ungefähr 1,50 Meter, 2 Meter auseinander sein.
So wie meine Augen.
Damit man das. Ja, genau. Da musst du aber schon ziemlich breit sein.
Ja.
die müssen, damit man überhaupt auf dem Fernsehschirm zu Hause, wenn man einen 3D-Fernseher hat mit Brille, damit man überhaupt den 3D-Effekt wahrnehmen, muss man die sehr weit auseinander machen. Wenn man da mal Fotos sieht von diesen Aufnahmestationen, das sieht ganz lustig aus. Außerdem sind die Kameras statisch, die bleiben stehen, die kann man also nicht so bewegen wie die anderen, sonst würden die Leute, die vor dem Fernseher sitzen, vollkommen verrückt. Das Ziel der Kieler ist, um das jetzt nochmal drauf zu kommen, den Algorithmen so zu optimieren, dass der Regisseur am Set zum Beispiel direkt ein 3D-Bild haben kann, um direkt zu sehen, wie hinterher sein Bild im Kino oder im Fernsehen aussehen wird. Und natürlich dann damit auch die Produktionskosten zu reduzieren. Man muss mal schauen, vielleicht finden sich denn auch andere Speicherverfahren irgendwo mal, dass man wirklich die Bildpunkte nicht mehr als Fläche speichert, zweimal Fläche, sondern die wirklich im Raum speichert und dann daraus wieder die Bilder generiert, die man braucht.
Eins gibt's irgendwelche Informationen im Internet dazu, wo man sich sowas auch mal ansehen kann?
Es gibt von den Kielern ein paar Fotos im Internet, die nicht sehr deutlich sind. Es gibt über diese TOF-Kameras, also diese Tiefenkameras, Gibt es recht gute Sachen auch bei Wikipedia. Die schreiben mir auf die Internetseite mal die Links, okay, wo man sowas finden kann.
Also die,
und man kann das auch zu Hause ausprobieren. Die Kintec von Microsoft, die Spielkonsole, diese Steuerung, ja, der Spielkonsole, Gestensteuerung, arbeitet nämlich genauso. Die hat eine Videokamera drin, hat einen Laser, Flächenlaser drin, also der die Fläche bestrahlt, und hat einen Tiefensensor drin. Denn diese Firma Canesta, von der ich ganz am Anfang sprach, die 2002 damit angefangen hat, den Chip zu entwickeln, die ist 2010, 2011 im Jahresübergang von Microsoft übernommen worden. Und da haben die ihr Know-how für eben diese Kintec, für die Tiefensteuerung. Also man kann dann sich für relativ wenig Geld sich das auch zu Hause ansehen, und da gibt es auch mittlerweile Software drin. Die Kintec ist ja aufgemacht worden, nicht nur noch für die Xbox, sondern auch für den PC. Und da gibt es auch Entwicklungsmodule zu, und da kann man sowas zu Hause, wenn man will, selber ausprobieren.
Heinz, wo ist denn die Information für die 3D? Du hast mit der Kamera, da zeichnest du auf 2D. Und wo kommt die Information, wo ist sie gespeichert?
Aus dem Tiefen. Ja.
Oder mit auf dem Band.
Da gibt es zurzeit keine standardisierten Verfahren. Da sind die Kieler eben dran. Die wollen jetzt noch 2-3 Jahre dran rumforschen. 2 Jahre.
Oje.
Anderthalb Jahre, Entschuldigung, 18 Monate. Musst du durch 12 teilen können. Die wollen noch daran rumforschen und wollen dabei zunächst mal die Kameraphysik untersuchen, wie die Tiefenlaser aussehen, wie man die Bilder am saubersten übereinander kriegt. Und die werden sich dann auch um Speicherformate kümmern müssen. Denn man kann, was man heute machen kann, man kann dieses Tiefenbild als Helligkeitsbild, als Graustufenbild abspeichern. Je heller das ist, desto näher ist das Objekt, und je weiter es weg ist, desto weiter ist es entfernt. Wobei es da
eigentlich ein Fernsehthema.
Das werden wir sicherlich irgendwann mal in einer Fernsehsendung thematisieren, wenn wir die richtigen Gerätschaften haben und Software haben, das darzustellen. Da muss jetzt erstmal, deswegen habe ich das Thema auch hier für die Rundfunksendung hier für den Audiocast vorgeschlagen, das erstmal so zu thematisieren und dann irgendwann mal später, wenn wir das fertig haben, also nächstes Jahr oder sowas, übernächstes Jahr, wenn die soweit sind, das dann wirklich mal zu zeigen.
Ja, es ist ja immer das Problem, wenn man Farbe erklären will auf dem Fernseher und guckt das auf dem Schwarz-Weiß-Gerät, ist sehr, sehr kompliziert. Und wenn man es 3D zeigen will und das Fernsehgerät ist nicht ausgerüstet, dafür ist es genauso ein Problem. Weil wir sehen es vielleicht im Studio, aber zu Hause sieht man
es. Ja, das ist ja das, womit wir schon ein paar Mal rumgekämpft haben. Wir hatten ja schon 3D-Handys da oder 3D-Kameras da. Wir haben 3D-Software schon gezeigt und sowas. Müssen uns dann immer wieder die Zuschauer bitten, die Rot-Grün-Brillen aufzuziehen oder die Cyan-Rot-Brillen aufzuziehen. Damit wir das überhaupt rüberbringen können. Und die Wackeldisplays können wir überhaupt nicht rüberbringen. Die können wir ein bisschen mit hin und her wackeln. Da sieht man eben, dass das Bild sich ändert. Aber den Eindruck gibt es nicht. Und die 3D-Fernseher, die heute angeboten werden, werden auch von den Leuten nicht gerne gekauft. Okay, man kriegt ja bald nichts anderes mehr. Aber die ist nicht wirklich die Verbreitung. A, weil die Software, weil das Material dafür fehlt, weil zu wenig Inhalte da sind. B, weil auch sehr viel Helligkeit verloren geht durch die Shutterbrillen.
Noch schwieriger wird das Ganze, wenn plötzlich Leute sich die Olfaktorik einfallen lassen und wir Geruchsfernsehen machen. Dann können wir wieder im Studio ganz schön stinken und zu Hause, die kriegen nichts mit davon. Ja,
dann können die aber sagen, der Bug stinkt uns ganz gehörig.
Aber man kann ja dann die adäquate Lautstärke des Geruchs ändern.
Das Rauschen ist dann...
Nein, ich meine, man kann die Stärke des Geruchs dann ändern. Wir können ja die Helligkeit eines Bildes, den Kontrast und die Lautstärke aus dem Lautsprecher und da kann man dann eben auch die Stärke des Geruchs ändern. Das ist doch in Ordnung.
Ja, ich meine, wir hatten das ja schon mal gehabt. Wir hatten ja schon mal auf einer Messe VHD gezeigt. Video Home Duft. Und zwar haben wir da Video DAT genommen und haben da Szenen kodiert damit. Und jedes Mal, wenn da so ein Meer zu sehen war, dann ging es auf eine Sprühdose drauf. Da war dann Meeresbrise
waren verschiedene Sprühdosen,
drin in der Sprühdose. Und die hat so geleckt, dass das in die Schuhe gelaufen ist.
Und es war ein fürchterlicher Gestank. Und bei den Vorbereitungen dazu, man hat diesen Gestank nicht aus der Bude rausgekriegt. Ja. Also.
Ich weiß noch, wie der Oberbürgermeister von Köln, der kam auf der Messe und hat sich das angesehen, wie der sagte, als ich ihn später wieder traf, er wäre zu Hause von seiner Frau ausgeschimpft worden, wo kommst du her? Und das hat also schon bleibende Eindrücke hinterlassen. Ich glaube, der Daumen
Duft ist hoch, ne? Duftfernsehen, haben wir gesagt. Ja, ja, Duftfernsehen.
Aber lass mal da erstmal versehen, unser gescheites 3D-Fernsehen kriegen, dann schauen wir weiter.
Ja, du meinst also jetzt, wir sollten verduften, Herr Back.
Genau. Wir sind wohl am Ende der Sendung.
Dann lassen wir doch einmal darauf, darauf hinweisen, dass wir heute am 16.01. der Erst-Online-Stellung dieser Folge natürlich auch wieder auf unseren Shop hinweisen, weil es da viele schöne und lustige Sachen gibt und weil wir auch einen kleinen Obolus daran haben. Und dann sagen wir Tschüss.
Und Tschüss.
Und Daumen hoch. Und,
ja, den Daumen natürlich und? Hoch, ist ja ganz klar.
Zacke, zick und zacke,
und,
zick.
Dann sage ich, wie üblich, immer ein Bit übrig behalten. Der Herr Back sagt nichts mehr, dass ich das noch erleben darf.
Das lässt aber jetzt hinten dran.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.